genug getan? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? Habe ich genug getan? Vor einiger Zeit hat Gunnar Kaiser, ein Lehrer in Philosophie und Deutsch, diese Frage, die er sich selbst auf YouTube stellt, gepostet. Er war 47 Jahre alt und hatte viele Zuhörer, da er sich zu vielen aktuellen Themen äußerte. Mit dieser Frage war er sehr persönlich, denn ihm wurde von seinen Ärzten gesagt, dass er nicht mehr lange zu leben hätte. Ich denke, es ist eine sehr wichtige Frage, die man sich nicht nur am Lebensende stellen sollte. Mich hat diese Frage wirklich angesprungen. Ich habe gespürt, dass mich diese Frage immer wieder beschäftigt. Habe ich genug getan als Mutter? Habe ich meine Jungs genug geliebt? Habe ich ihnen das mitgegeben, was sie zu einem gesunden Erwachsenenleben brauchen? Habe ich mich für ihre Nöte interessiert und versucht, ihnen zu helfen? War ich bereit, mich ihren Fragen zu stellen? Mein erster Mann hat uns früh verlassen und sie sind in den wichtigsten Jahren ihrer Kindheit vaterlos aufgewachsen. Habe ich ihnen genug Möglichkeiten gegeben, ihr Mannsein zu lernen? Aber ich bin ja nicht nur Mutter, sondern auch Ehefrau. Habe ich denn da genug getan? War ich bereit, mich zu hinterfragen? Konnte ich Kritik annehmen? Habe ich mich genug gekümmert? Bin ich meinen Aufgaben gerecht geworden? Und ganz wichtig, habe ich genug geliebt? Oder bin ich verbittert, weil so viele Verletzungen mir meine Liebesfähigkeit geraubt haben? Habe ich gelernt zu vergeben? Immer wieder einen Vertrauensvorschuss zu geben? Bin ich auf meinen Partner zugegangen? Bereit zur Versöhnung oder war ich beleidigt oder nachtragend? Ja, und wer bin ich denn als Freundin? Wie verhalte ich mich, wenn jemand meiner Freunde Nöte hat? Merke ich das überhaupt? Kann ich genug Mitgefühl zeigen? Was passiert, wenn jemand Abstand möchte? Kann ich das tolerieren? Gehe ich auf ihn zu, wenn ich merke, dass er in einer Schutzhaltung ist? Oder ziehe ich mich beleidigt zurück? Bemühe ich mich genug um Beziehung? Oder warte ich ab, dass der andere immer auf mich zukommt? Habe ich mich in der Gesellschaft genug eingebracht? Habe ich für den Frieden gekämpft? Habe ich die Welt, in der ich lebe, sorgsam behandelt? Oder war es mir egal? Habe ich versucht, meine Nächsten zu lieben? War ich ein guter Gastgeber? Habe ich genug getan? Er merkt, da könnte man noch lange weitermachen. Gunnar Kaiser hat diese Frage offen gelassen und sich etwas Wichtigerem zugewandt. Er hat angefangen zu beten. Nicht darum, dass er gesund wird, sondern darum, dass er sein Seelenheil findet. Und dann hat ihn diese Frage ganz schnell wieder eingeholt. Habe ich genug gebetet? Wann habe ich genug gebetet, dass ich mein Seelenheil erlange? Lasst uns an dieser Stelle mal einen Gedankenstrich machen. Ich werde später nochmal auf diese Frage zurückkehren. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen. Sie steht in Lukas 10, 38, Vers 42. Jesus und Maria und Martha. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namens Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Lasst uns eintauchen in die damalige Zeit. Jesus, der Rabbi, kommt zu Besuch und im Hause der Schwestern herrscht große Geschäftigkeit. Denn besonders im Orient ist Gastfreundschaft ein Muss. Martha bereitet viele Köstlichkeiten zu, ist voll im Stress und fordert ihre jüngere Schwester auf, ihr zu helfen. Denn so ist das. Die Älteren bestimmen oft über die Jüngeren. Gerade dann, wenn es ums Arbeiten geht. Hattet ihr auch eine ältere Schwester oder einen älteren Bruder? Dann wisst ihr, was ich meine. Und was macht die Jüngste? Das Problem ist, sie macht gar nichts. Sie faulenzt, stillt sich davon und setzt sich zu Füßen von Jesus. Es war damals ganz klar, dass Frauen zu arbeiten hatten. Frauen durften auch nicht in der Tora-Schule lernen. Sie waren dazu verurteilt, sich hinten anzustellen. Was macht Maria? Ihr sind diese Erwartungen von Jesus, von den anderen völlig egal. Es ist ihr egal, dass man den Kopf über sie schüttelt, dass man über sie spricht, dass sie in den Augen der anderen etwas Unmögliches macht. Zu den Füßen des Rabbis durfte damals nur sein Lieblingsjünger sitzen. Niemand sonst. Also, ich würde mal sagen, Maria hatte ein recht gutes Selbstbewusstsein, dass sie sich das erlaubte. Nun sitzt sie also dort in einer großen Selbstverständlichkeit und hört ihrem geliebten Meister zu. Und da kommt Martha heran. Sie beklagt sich bei Jesus, dass ihre Schwester sie alleine arbeiten lässt. Sie spricht aus, was alle denken. Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Und Jesus? Jesus tadelt nicht Maria, sondern Martha. Er verhält sich ganz anders, als die Menschen es erwartet hätten. Oft wird diese Geschichte so ausgelegt, dass man beides braucht, den Fleiß der Martha und das Sitzen zu Jesu Füßen von Maria. Jesus sagt das aber mit keinem seiner Worte. Er bezieht ganz klar Partei für das Nichtstun von Maria, wobei das ja so gar nicht stimmt. Maria tut sehr wohl etwas. Sie hört ihm zu. Sie will von ihm lernen. Sie will ihn immer besser kennenlernen. Sie betet. Denn genau das ist ja Gebet. Man kommuniziert mit Jesus und lernt von ihm und lernt ihn so immer besser kennen und wird ihm ähnlicher, weil man vom Modell lernt. Lasst uns noch einmal zu Martha gehen. Jesus sagt von Martha, dass sie sich Sorgen und Mühe macht. Was für Sorgen hat sie denn? Sie ist jemand, der ganz oft fragt, ob sie genug getan hat. Und weil diese Frage sie antreibt, versucht sie alles möglichst gut zu machen. Dabei vergisst sie aber, ihren Gast zu fragen, was er denn eigentlich möchte. Vielleicht hatte er ja schon gegessen oder er macht gerade eine Diät. Oder. Sie will ihm Gutes tun, aber sie ist gar nicht in seiner Nähe. Sie hält sich in der Küche auf, anstatt ihm Gesellschaft zu leisten, obwohl sie doch weiß, dass er Gottes Sohn ist. Habt ihr das auch schon mal erlebt, als ihr jemanden besucht habt und er ständig dabei war, euch irgendetwas anzubieten, ständig um euch rumgerannt ist und ihr wolltet doch eigentlich etwas ganz anderes? Ihr wolltet vielleicht Gemeinschaft mit ihm, hören, was er denkt, wie es ihm geht. Oder vielleicht findet ihr euch ja auch in der anderen Rolle wieder. Wenn jemand euch besucht, dann lauft ihr auf Hochtouren auf. Und dann wird Gastfreundschaft gelebt in Perfektion. Martha war voll im Dienst für Jesus und hatte doch keine Zeit für ihn. Sie ist im Namen des Herrn unterwegs und fragt sich dauernd, habe ich genug getan? Jesus geht auf die Frage von Martha gar nicht ein, sondern er sieht hinter ihr Tun. Er weiß, dass sie sich Sorgen macht, nicht zu genügen und sich deshalb abmüht. Jesus aber macht sich Sorgen um Martha. Deshalb konfrontiert er ihr Schaffen und Abmühen. Er möchte auch, dass sie ein Leben an seiner Seite führt. Er möchte, dass sie anfängt, für sich zu sorgen, anstatt immer für andere. Und dieses für sich Sorgen soll ein Ausruhen in seiner Gegenwart sein. Bin ich auch jemand, der powert ohne Ende? Versuche ich auch die perfekte Tochter, die perfekte Ehefrau, das perfekte Gemeindemitglied, der perfekte Chef zu sein, ohne zu wissen, ob Jesus das überhaupt will? Jesus hat nicht gesagt, dass wir Traubensaft sein sollen. Wir sollen Frucht sein. Und er macht etwas Gutes daraus. Was macht Maria anders als Martha? Maria weiß, dass es okay ist, dass sie nichts tun muss, weil es wichtiger ist, was er tut. Sie lebt entgegen der sozialen Erwartungen. Und es geht ihr nicht um Erfolg. Sie fragt sich nicht, ob sie besser oder schlechter ist als andere. Es dreht sich nicht alles um sie. Und Jesus genießt ihre Gegenwart, obwohl Maria in Augen der anderen ein Nobody ist. Ich habe vorher gesagt, nur der Lieblingsjünger durfte zu Füßen Jesu sitzen oder zu Füßen eines Rabbis. Aber Töchter durften sehr wohl zu Füßen ihres Vaters sitzen. Jesus freut sich einfach über Marias Dasein. Sie musste nichts bringen, nur sich selbst. Er nimmt ihr gegenüber einerseits die Rolle eines Vaters ein, andererseits lebt Jesus Freundschaft mit Maria, hat deshalb eine besondere Beziehung zu ihr. Und sie auch zu ihm. Kurz vor seinem Tod salbt sie seine Füße mit einem sehr teuren Öl und trocknet sie mit ihren Haaren. Hast du eine besondere Beziehung zu Jesus? Höre ich ihm zu, so wie Maria? Oder laufe ich eher weg wie Martha und beschäftige mich mit Aktionen, die gut sind und die mir das Gefühl geben, genug getan zu haben? Bete ich richtig, so wie Maria? Bete ich genug? Nun sind wir wieder bei der Frage von Gunnar Kaiser angelangt, die er sich stellt im Angesicht seines Todes. Wir haben gerade die Geschichte von Maria und Martha gehört und klar können wir jetzt bei Maria Position beziehen und sagen, Maria hat es richtig gemacht und sie hat sich Jesus zugewandt, gebetet, statt in Aktionismus zu verfallen. Und doch steht diese Frage im Raum. Wie beantwortest du sie? Kannst du sagen, ja, ich habe genug getan? Auch genug gebetet? An einer anderen Stelle der Bibel steht ja, man sät, was man erntet. Habe ich genug gesät? Also ich kann diese Frage nicht mit Ja beantworten. Und ich denke, je älter wir werden, desto mehr sind wir uns bewusst, wie begrenzt wir sind, wie schwach wir sind. Ja, natürlich haben wir auch einiges Gutes getan, keine Frage. Aber ist es genug gewesen? Nein, es ist nicht genug gewesen. Ich hätte noch viel, viel mehr Gutes tun können. Und mein eigener Schweinehund hat mich davon abgehalten. Wenn ich einmal vor Jesus stehe, möchte ich mich aber nicht mit dieser Frage auseinandersetzen. Und ich denke, das wird er uns auch nicht fragen. Die Beziehung mit Jesus ist von etwas ganz anderem geprägt. Er ist die Liebe. Die Liebe fragt nicht nach Leistung. Genauso wie mein Partner recht bald meine Schwächen kennt, kennt er sie schon lange. Lieben heißt, den anderen annehmen, gerade weil er begrenzt ist. Ich habe vor kurzem eine Situation erlebt, in der ich Begrenzung sehr deutlich gespürt habe. Ich war irgendwie auch hilflos und habe mich dann auch mitgeteilt. Und dann habe ich von zwei lieben Menschen unabhängig voneinander den gleichen Text zugeschickt bekommen per WhatsApp. Und den möchte ich euch jetzt lesen. Er steht in einem Buch von dem Martin Schleske, der ist Geigenbauer. Was ich mich in allen Dingen fragen muss, wenn mein Leben seine Kraft behalten will, geht es mich etwas an? Und kann ich etwas daran ändern? Nur wenn ich beide Fragen bejahen kann, haben sie meine Aufmerksamkeit verdient. Selbst die Frage, ob ich für etwas beten und die Sache zu meiner eigenen machen soll, will ich doch einen kurzen Blick meines Herzens zum Himmel klären. Denn es schadet, wenn wir uns über unser Maß und unsere Kraft verausgaben, anstatt in dem zu leben, was das Unsere ist. Bewusste Begrenzung ist das Wesen der Schönheit. Beim Spielen einer Geige bedeutet Intonation die Liebe zur Begrenzung. Das Richtige ist auf die diskrete Frequenzen begrenzt. Die Töne haben ein richtig und ein falsch. Hässlichkeit dagegen ist lärmende Beliebigkeit. Das ist alles irgendwie richtig. Die Schönheit des Lebens kommt aus der Achtung der eigenen Grenzen. Wir haben Kraft, weil wir nicht zu allem Ja sagen, nicht alles sein wollen, nicht alles tun wollen, nicht alles wissen wollen. Wir werden somit uns selber gegenüber nicht indiskret. So sind wir wie ein Instrument durch achtsame Intonation mit der Schönheit unserer Klangfarben belohnt. Wir merken, wie schwer es uns immer wieder fällt, auch die Begrenzung von anderen anzunehmen. Liebe selbst tut das nicht. Jesus hat am Kreuz einem Mörder zugesagt, mit ihm ins Himmelreich zu gehen. Das ist doch wirklich krass. Das ist Liebe. Ich denke, Maria hat das begriffen und gespürt. Sie wollte einfach in seiner Nähe sein. Sie hat das nicht getan, weil sie ihr Soll ein Gebet erfüllen wollte. Vielleicht geht es dir jetzt so, dass du dir sagst, so eine Beziehung zu Jesus wie Maria habe ich nicht. Ich würde sie sehr gerne haben, aber ich schaffe es nicht. Ich setze mich zu ihm und dann laufe ich recht schnell wieder weg, weil ich spüre, dass ich ihn nicht höre oder mir was anderes einfällt. Und dann bin ich enttäuscht von mir selber. Merkst du? Jetzt bist du schon wieder in dem Denken, dass du nicht genug machst, beziehungsweise es ungenügend machst. Ich kenne das von mir selber gut und ertappe mich immer wieder bei diesem Gedanken. Wie kommen wir aus der Spirale raus? Mir hilft die Reaktion von Jesus. Er macht sich Sorgen um Martha, weil sie sich sorgt und abmüht. Jesus macht sich Sorgen um dich, wenn du dir Sorgen machst. Das berührt mich, dass ich nicht alleine bin, wenn ich besorgt bin um mein Seelenheil, so wie Gunnar es formuliert. Und wenn ich mir Sorgen um Menschen mache, dann sind das Menschen, die ich lieb habe, die mir nicht egal sind. Du, ich, wir sind ihm nicht egal. Und wenn ich in meinem Umfeld sehe, dass jemand einen Lebensstil lebt, der ihm schadet, dann versuche ich ihm auch das zu spiegeln. Genau das macht Jesus mit Martha und mit mir und mit dir aus Liebe. Was wünschst du dir, wenn du einmal vor Jesus stehst? Überleg dir das mal, ganz kurz. Soll er zu dir sagen, Mirjam, Uli, Rosi, Johannes, du hast deine Sache gut gemacht? Das wäre zugegebenermaßen eine tolle Vorstellung. Und das war ganz lange mein innigster Wunsch. Wenn das aber mein Wunsch ist, werde ich weiterhin versuchen, viel Gutes zu tun und mich vielleicht abmühen. Immer in dem Bewusstsein, dass ich noch mehr machen könnte. Inzwischen hat sich mein Wunsch verändert. Wenn ich einmal vor ihm stehe, möchte ich einfach, dass er mich in den Arm nimmt. Und mir sagt, dass er sich freut, dass ich da bin. Mit all meinen Schwächen, mit all meinem Mangel und mit all meinem Egoismus. Wisst ihr, ich möchte seine Liebe spüren, nicht sein Lob. Ich beende jetzt die Predigt mit einigen Worten von Fulbert Stefinski. Das ist ein Theologe, der ist inzwischen 90 Jahre alt und mich begleiten diese Worte schon viele Jahre. Ich habe vor kurzem im Neuen Aufatmen einen Artikel von ihm gelesen, wo er genau über das, was ich jetzt lese, einen Artikel schreibt. Wer das Aufatmen hat, schaut mal rein, ist richtig gut. Die Süße und Schönheit des Lebens liegt nicht am Ende, im vollkommenen Gelingen und in der Ganzheit. Das Leben ist endlich, nicht weil wir sterben müssen. Die Endlichkeit liegt im Leben selbst, im begrenzten Glück, im begrenzten Gelingen, im begrenzten Ausgefülltsein. Hier ist es uns nicht versprochen, alles zu sein. Souverän wäre es, jetzt schon mögliche Güte des Lebens anzunehmen und zu genießen. Das Halbe also nicht zu verachten, nur weil das Ganze noch nicht möglich ist. Die Süße und Schönheit des Lebens liegt nicht am Ende, im vollkommenen Gelingen und in der Ganzheit. Das Leben ist endlich, nicht weil wir sterben müssen. Die Endlichkeit liegt im Leben selbst, im begrenzten Glück, im begrenzten Gelingen, im begrenzten Ausgefülltsein. Hier ist es uns nicht versprochen, alles zu sein. Souverän wäre es, jetzt schon mögliche Güte des Lebens anzunehmen und zu genießen. Das Halbe also nicht zu verachten, nur weil das Ganze noch nicht möglich ist. Ich bete. Jesus, ich danke dir. Dank dir, dass du uns siehst. Und dass du das Halbe in uns achtest und würdigst und uns annimmst mit all unserer Begrenztheit. Jesus, und du wünschst dir das, dass wir, so wie wir sind, mit all unserem Bemühen, mit all unserem Wunsch, es ganz gut zu machen, mit all dem zu dir kommen. Danke, dass du mit offenen Armen dastehst. Danke, dass du der bist, der uns annimmt. Und der uns immer wieder neu sein Ja zuspricht. Amen. Wir haben jetzt noch eine Zeit der Stille oder der Ruhe, während ein Instrumentalstück gespielt wird.